hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Gottes nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott uns selbst durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Soweit das Wort Gottes aus der Apostelgeschichte. Ich habe mir lange überlegt, was predigt man bei so einem Gottesdienst. Ich habe ungefähr 5-mal den Text geändert, zu dem ich predigen wollte, und bin dann bei diesem Text gelesen. Eigentlich wäre eine tolle Missionsgeschichte jetzt gut. Und ich lese gerade mit meinen 2 großen Töchtern abends die Apostelgeschichte und habe immer wieder festgestellt, die besten Missionsgeschichten stehen in der Apostelgeschichte. Da war wirklich was los. Die haben was erlebt mit dem Herrn, als sie sich aussenden lassen haben. Und ich dachte, ich nehme euch einfach damit hinein. Erzähle euch gar keine unbedingt brandneue, spannende Missionsgeschichte, aber möchte euch mitnehmen in ein paar Feststellungen über das Thema Mission und das auch verknüpfen mit dem, was uns die letzten Wochen beschäftigt hat, mit der Frage nach dem Heiligen Geist. Gute Nachricht heißt unser Jahresthema und unser Unterthema war gerade all die Aspekte der guten Nachricht, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und vielleicht möchte ich dir und mir heute Morgen auch wieder neu die Frage stellen, wie gebe denn ich die gute Nachricht weiter? Was hat denn das alles mit mir zu tun? Das ist toll, dass die Teresa rausgeht nach Brasilien. Die Bilder waren schön. Ich könnte mir es da ganz gut vorstellen, ganz nett, mal Urlaub zu machen. Aber ich glaube nicht, dass heute alle nach dem Gottesdienst rausgehen und einen Flug buchen nach Brasilien und jetzt hier rote Punkte anfangen zu besetzen. Das wäre eine tolle Sache, ja? Aber ich weiß, wir haben Verantwortung hier und alles und das wird sicher nicht geschehen so ohne weiteres. Aber die Frage muss ich mir mindestens stellen lassen, wo ist denn mein Platz in diesem Ganzen? Was macht denn ich und was hat der Heilige Geist da auch mit mir vor? Und da bin ich ausgerechnet bei diesem Text gelandet. Das ist ja vielleicht ein bisschen seltsamer Text hier aus den Missionsgeschichten des Paulus. Gäbe es ja beeindruckendere Erlebnisse als das, dass er festgestellt hat, dass überall, wo er hingehen wollte, und wahrscheinlich hatte der Paulus insgeheim auch so eine Karte mit roten Punkten drauf. Aber zu jedem roten Punkt, wo er gehen wollte, sagt der Heilige Geist erstmal, nein, da geht es nichts hin. Eigentlich eine seltsame Geschichte. Und ich glaube, man muss ein paar ganz wichtige, grundlegende Sachen verstanden haben, um erstmal die Hintergründe dieser Geschichte zu verstehen. Einer der größten Hintergründe, den man verstehen muss, ist von Anfang an einfach die Feststellung, Mission ist Gottes Herzschlag von Grund auf. Wenn man die Bibel von Anfang an anschaut, quer durchschaut, was Gott tut, dann stellt man fest, dass Gott von Anfang an immer Mission auf dem Herz liegt. Also die Welt schafft und den Mensch schafft, geht es um Freundschaft zwischen Mensch und Gott. Und als diese Freundschaft ganz am Anfang schon auf tragische Weise zerstört wird, dadurch, dass die Menschen meinen, sie haben Gott nicht nötig, da rückt Gott sofort mit einem Heilsplan an. Da sagt er nicht, na, wie es die Indianer vielleicht machen würden, ne, dann ziehe ich halt um, ja, und dann baue ich mir einen anderen Planet. Mach nochmal neue, ja, und dann sollen die halt hier wursteln, wie sie wollen, selber schuld, wenn sie mich nicht brauchen. Sondern von Anfang an kommt Gott und überlegt, wie ändere ich diese Situation? Was kann da geschehen? Was kann ich tun, um wieder in diese Beziehung hineinzukommen mit den Menschen, die ich geschaffen habe und die ich liebe? Wenn man das Alte Testament durchschaut, das ja zentriert ist auf dieses Volk Israel, das uns auf den ersten Blick so sehr exklusiv ausscheint. Wie kann das eigentlich sein, wenn Gott alle Menschen liebt, dass er sich ein Volk erwählt und die anderen alle links liegen lässt? Aber wenn wir diese Erwählung anschauen, wie Gott sein Volk aussucht und wie er es beruft, sehen wir auch da den Herzschlag der Mission mitschwingen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen die ganzen Menschen der Erde gesegnet werden. Das ist die Berufung Gottes. An Israel möchte er gerne ein Exempel statuieren, möchte gerne zeigen, wie gut er ist und wie lieb er die Menschen hat und wie wunderbar es sein kann, wenn da Menschen in der Gegenwart Gottes leben. Israel hat er sich ausgesucht als die Multiplikatoren, würde man heute sagen. Menschen, die das weitertragen und vorleben, was es heißt, Gegenwart und Güte Gottes mit sich zu tragen, mitzuleben. Das hat nicht immer funktioniert im Alten Testament, aber das war so die Idee. Und dann blättern wir weiter und kommen ins Neue Testament hinein und sehen Gottes größte Mission überhaupt. Da begibt sich Gott selbst auf Missionsreise, wird in Jesus Christus Mensch und kommt hier herunter auf diese Erde zu diesen Menschen, die ihn abgelehnt haben, die gesagt haben, den brauchen wir gar nicht. Wir machen unser eigenes Ding. Wir kümmern uns gar nicht mehr um diesen Gott. Und er schickt seinen Sohn, kommt in seinem Sohn selbst. Gott selbst wird Mensch. Der große Vers, Johannes 1, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Gott macht sich selbst auf, geht auf Missionsreise und kommt zu uns Menschen. Johannes 3, Vers 16, müsste ich eigentlich nicht vorlesen müssen, den kennt ihr fast alle auswendig. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Darum geht es Gott von Anfang an. Dieser Paulus, der hier unterwegs ist, schreibt später an einen seiner Begleiter, den Timotheus, der hier auch mit von der Partie ist, schreibt er folgenden bekannten Vers. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie alle die Wahrheit erkennen. Das ist der Herzschlag Gottes. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hier kommt und die Herrlichkeit des Vaters ganz greifbar den Menschen zeigt. Als dieser Jesus wieder zurückgeht zum Vater, da gibt es nichts Wichtigeres für ihn zu tun, als seine Jünger zu lassen mit dem einen großen Auftrag. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Darum geht's, Jesus. Dafür brennt sein Herz bis zum letzten Moment. Wenn es irgendwas gibt, wo er möchte, dass sich seine Jünger daran erinnern, dann dieser Auftrag. Es gibt noch so viele andere Menschen. Der Herzschlag Gottes ist Mission. Und das heißt ganz konkret, wenn ich versuche, auch mich heute irgendwie in diese Geschichte mit reinzubringen, muss ich als allererstes mal verstanden haben, dass der Missionsauftrag Gottes keine Frage ist, keine Wahlmöglichkeit. Gott will Mission, Gott ist Mission. Und Mission ist nicht irgendwas, was man sich aussuchen kann. Naja gut, wenn ich unter all meinen Aufgaben dann irgendwie noch Zeit finde und Lust dazu habe und irgendwas, vielleicht mache ich dann auch ein bisschen was. Zum Thema Mission. Auch für uns als Gemeinde heißt es, Mission ist nicht nur irgendeines der vielen Programme, die man als Gemeinde halt haben kann. Wir haben eine tolle Lobpreisband und wir haben ein Kaffeeteam, das nachher Kaffee serviert und wir haben ein Frauenfrühstück und wir haben was weiß ich was alles. Und ja, vielleicht wäre es auch ganz nett, wir machen noch irgendwo ein bisschen Mission. Sondern Mission ist das, worum es bei Gemeinde geht. Gott sendet uns zu den Menschen. Gott will uns, genauso wie er damals Israel erwählt hat, will Gott uns gebrauchen hier in Freudenstadt, damit die Menschen sehen, wie gut es ist, wenn Gott in unser Leben kommt. Gute Nachricht, darum geht es doch das ganze Jahr, dass wir das vorleben und verkünden, mindestens mal hier in Freudenstadt. Mission ist Gottes Herzschlag, heißt, es geht nicht nur, auch bei guter Nachricht, nicht nur um die wunderbare Nachricht, dass ich gerettet werden kann und ich Vergebung finden kann und ich Gottes Kind werden kann und ich sein Erbe werde und eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit sein werde. Sondern es geht auch darum, dass Gott, nachdem er das alles an mir getan hat, durch mich das auch anderen Menschen, an anderen Menschen tun möchte. Dass er anderen begegnen möchte, dass er andere genauso retten möchte. Mission ist Gottes Herzschlag. Was wir auch feststellen müssen, um einfach noch diese Geschichte von Paulus hier zu verstehen, ist, wenn wir über Heiligen Geist reden, dann ist Mission eindeutig das, ich sag mal, das Kerngeschäft des Heiligen Geistes. Jesus sagt am Anfang der Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sagt, dazu kommt er, der Heilige Geist. Wenn du auch schaust im Johannesevangelium, das haben wir ja vor ein paar Wochen ziemlich ausführlich angeschaut, was Jesus sagt über den Heiligen Geist, den er damals noch senden wird, Dann kommt dieser Heilige Geist, um Jesus zu verherrlichen, um die Menschen in die Wahrheit zu führen. Er kommt, um die Welt zu überzeugen von ihrer Sünde, aber nicht nur dazu, dass sie sich alle jetzt schlecht fühlen, sondern um ihnen zu zeigen, ihr braucht diese Rettung in Jesus. Wenn der Heilige Geist kommt, geht es um Mission. Geht es darum, dass Menschen den Weg finden zu ihm. Dann gibt er Kraft zum Zeugnis, dann rüstet er Menschen zu und dann sendet er Menschen. Das hat der Paulus selber erlebt. Als er damals losgezogen ist, war das ja auch nicht nur, weil er plötzlich die Idee hatte, dass er mal gern die Welt sehen möchte oder sonst was. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde den Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Und dann geht der Paulus auf seine erste Missionsreise. So hat es angefangen. Der Heilige Geist sagt: Sendet diese zwei aus. Ich brauche die. Ich habe was vor mit denen. Darum geht's. Mission ist das Kerngeschäft des Heiligen Geistes. Und ich denke, das ist auch gerade für uns Pfingstler immer wieder gut und wichtig, das zu hören. Gott schenkt seinen Heiligen Geist, das ist eine wunderbare, geniale Nachricht. Aber weißt du, er macht es nicht, damit du dich besser fühlst. Ja? Der macht es nicht, damit du irgendwelche großartigen geistlichen Erlebnisse mit ihm hast. Der macht es nicht, damit du begeistert aus dem Gottesdienst rauskommst. Sondern wenn Gott seinen Heiligen Geist sendet, dann macht er das aus einem Grund, weil er dich und mich senden möchte in diese Welt hinein. Weil er uns zu Zeugen machen möchte von dem Guten, was er an uns bereits getan hat und was er noch an so vielen Menschen um uns herum tun möchte. Beim Heiligen Geist geht es nicht um spektakuläre Erlebnisse, geht es nicht um tolle Gottesdienste, geht es nicht um irgendwelche großartigen Wunder, an denen wir Christen uns freuen können. Und manchmal muss man sich schon fragen, wir fragen uns oft, ne? Wir hören von unseren Missionaren in Afrika, wie viel da passiert, auch an Zeichen und Wundern und alles. Und mancher fragt sich, ja, und warum passiert das bei uns nicht? Warum ist bei uns so wenig los? Und ich glaube, dass ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass Gott seinen Heiligen Geist in den Kontext der Mission hineinschickt. Dass Gott sagt, verkündet allen Menschen die gute Nachricht und ich werde mein Wort bestätigen mit Zeichen und Wundern. Und vielleicht müsste man sich manchmal nur von seinem Stuhl erheben und anfangen, die gute Nachricht zu verkündigen und dann sagen, Herr, jetzt gib Zeichen und Wunder dazu und nicht sich in den Sessel setzen und sagen, Herr, jetzt wäre doch mal Zeichen und Wunder, das wäre doch jetzt mal ganz amüsant hier, ja? Das würde uns jetzt noch fehlen in unserem Gottesdienst hier. Das Kerngeschäft des Heiligen Geistes ist nicht die Belustigung von Christen, sondern ist Mission. Und das heißt, ich muss mich fragen, wohin treibt denn der Heilige Geist mich? Wohin möchte er mich denn schicken? Auf jeden Fall in die Mission, nicht zu irgendeinem tollen geistlichen Höhepunkt, sondern in die Mission hinein, wo ist denn mein Auftrag? Dass der Missionsauftrag für alle gilt, da brauchen wir gar nicht mehr erst fragen, ist das auch mein Auftrag? Ja, das ist er. Da hat Gott niemanden ausgenommen. Aber welchen Teil davon möchte er denn, dass ich erfülle? Das alles hat der Paulus längst erlebt. Das hat er längst begriffen, der hat sich ja senden lassen mit dem Barnabas, hat eine große erste Missionsreise gemacht, so in der, naja, näheren Umgebung, zumindest wenn man die Entfernung mal mit Brasilien vergleicht, ja, dann war es noch ein recht kleiner Kreis, den er da gezogen hat, aber überall hat er Menschen gefunden, die noch nichts von Jesus gehört haben und es haben sich Menschen bekehrt, es ist neues Leben von Gott geschenkt worden, es sind Gemeinden entstanden, zum Teil unter großen Widerständen und Paulus musste fliehen und hat alles mögliche Schreckliche erlebt, aber er hat gesehen, wie die Hand Gottes auf all dem liegt und wie was passiert. Dann kehrt er zurück nach Antiochia, zu seiner aussendenden Gemeinde. Und das ist eine ganz kurze Geschichte in der Apostelgeschichte, weil den Paulus, dem juckt es jetzt in den Nägeln, den hält es nicht auf seinem Stuhl, der muss jetzt raus, der hat jetzt gemerkt, was es heißt, wenn der Heilige Geist eintreibt und der hat jetzt nicht gesagt, super, mein Kurzzeiteinsatz ist fertig, schön, dass ich das auch mal erlebt habe in meinem Leben. Sondern sagt er, ich will mehr, ich will das noch mehr erleben, ich gehe gleich wieder los. Mit neuen Partnern, neues Gebiet und alles und das ist so die Stelle, wo wir mitten reingestiegen sind mit unserem Text. Und man dreht erstmal eine kleine Runde, besucht die Gemeinden wieder, die er beim ersten Mal gegründet hat. Und jetzt ist er bereit für Neues. Jetzt geht's so richtig los. Gott treibt jemand an durch seinen Heiligen Geist. Er gibt seine Kraft dazu, er gibt Mut zum Zeugnis, er gibt neues Land, das es zu erobern gilt. Und dann sagt er plötzlich Stopp. Das ist eigentlich seltsam in dieser Geschichte. Ne? Das ist ja das, was wir am wenigsten erwartet hätten an dieser Stelle. Ja. Also Paulus kommt und hat seine Runde mit den bekannten Gesichtern hat er fertig gedreht. Jetzt möchte er Neues anfangen und Gott sagt Stopp. Wohin er auch geht, der Heilige Geist sagt, nee, da gehst du nicht hin. Ich zeige euch das mal auf der Karte, damit ihr ein bisschen einen Überblick habt, wie das Ganze hier aussieht. Das hier ist eine etwas ältere Karte von Kleinasien, so nennt sich ja dieser Teil des Mittelmeerraums, den Paulus hier bereist. Heute kennen wir das unter dem Namen Türkei, also das ist ein wesentlicher Teil der Türkei. Damals verschiedene römische Provinzen in diesem Land und das, was ich hier so eingekreist habe, das ist so das Gebiet, das Paulus schon bereist hatte zur damaligen Zeit. Da gibt es jetzt schon einige Gemeinden, da ist schon einiges los. Es macht Sinn, jetzt weiterzuschauen, sagt sich der Paulus. Und so rein missionsstrategisch gesehen hat er damit auch recht. Und Paulus versucht sich so, wo es logisch scheint, so einfach auszustrecken in neue Gebiete. Und jedes Mal sagt der Heilige Geist, Stopp. Bis er zuletzt in Troas landet, eine Hafenstadt an der äußersten Küste, keiner besonders strategisch wichtigen Stadt in dieser Gegend, wo man jetzt unbedingt gewesen sein müsste als Missionar, eher so ein bisschen fast so abstellgleismäßig. Was soll das jetzt da? Das gibt zu denken, dieser Moment. Vielleicht muss man noch was dazu wissen, und das ist die Tatsache, dass Paulus ursprünglich gar nicht so weit weg herkommt. Der kommt da unten aus Tarsus, Kleinasien, das ist sozusagen das Hinterland seiner Heimatstadt. Das ist alles noch irgendwie vertraut. Das ist wie wenn wir jetzt auf Missionsreise auf die Schwäbische Alb gehen. Ja? Also nicht so furchtbar weit weg, können wir alle irgendwie noch damit was anfangen in dieser ganzen Sache. Es war auch logisch, als erster Schritt für den Paulus dorthin zu gehen. Und dann sagt Gott, Stopp, als Paulus so jetzt vorhat, so den Rest dieses Kleinasiens zu erobern. Und in Troas kommt es dann zur Begegnung mit Gott. Paulus hat eine Vision, er sieht einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich, schreibt der Lukas, nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. So, jetzt fragt sich natürlich, wer sich in Geografie ein bisschen auskennt. Ich blende die Karte nochmal ein. Die Frage ist ja, wo ist Mazedonien? Und die korrekte Antwort ist, das ist auf der Karte nicht drauf. Ja? Mazedonien, so der äußerste Zipfel, das seht ihr da oben in weiß, da steht Thrakia auf Englisch obendrauf. Das ist der Teil jetzt, den wir als den kleinen europäischen Teil der Türkei heute noch kennen. Das geht dann runter so auf die griechische Halbinsel drauf. Das ist das, was hier als Mazedonien bezeichnet wird. Und das ist für uns interessant, das ist in Europa. Das ist mal was ganz Neues in Europa. Das war ja so eine Sache in der Apostelgeschichte, wie sich diese Kreise ziehen. Ja? Zuerst ist das Evangelium in Jerusalem. Da ist halt diese kleine Gemeinde der Auserwählten, die vorher schon dabei waren. Und es ist ja logisch, dass es jetzt weitergeht. Jesus hat diese Menschen berufen, sie haben ihn begleitet, sie sind von ihm geschult worden und dass sie jetzt immer noch dabei sind, ist ja ganz klar. Aber nein, da kommt schon das Erstaunen, Gottes Geist hat durchaus noch mehr vor. Und die Gemeinde in Jerusalem wächst. Menschen, die vorher, die sicher auch schon von Jesus gehört haben, die mit dabei waren bei diesen ganzen Geschichten und denen vorher der Impuls gefehlt hat, sich für ihn zu entscheiden, die kommen jetzt dazu. Wer hätte das erwartet? Dann kommt die Verfolgung, die Gemeinde in Jerusalem zerstreut sich, geht überall ins Land, neue Gemeinden entstehen im Land. In Jerusalem, in Judäa, so direkten Umland und in Samarien. Das fällt uns nicht so auf. Aber den Juden schon. Weil die Samariter, das waren ja diese irgendwie Andersartigen. Ja? Das war so ein komisches Mischvolk mit einer komischen Mischreligion, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Die waren irgendwie seltsam. Und ausgerechnet da fängt die Erweckung an. Da entsteht eine neue Gemeinde. Und schon mancher muss sich gewundert haben und gefragt haben, was passiert hier? Gott ist offensichtlich größer als das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann überspringen wir mal ein paar Kapitel und in Apostelgeschichte 11, da gibt's richtig Krach in der Gemeinde in Jerusalem. Denn da kommt Petrus zurück von einem Missionseinsatz sozusagen und berichtet begeistert, was passiert ist. Andere sind ihm vorausgeeilt und haben auch schon berichtet und die anderen sind völlig schockiert. Petrus, was hast du gemacht? Wir haben gehört, Petrus, du warst im Haus eines Römers, eines Heiden und hast da nicht nur gepredigt, sondern du hast ihn getauft hinterher. Das geht ja gar nicht. Für einen Juden völlig unvorstellbar, dass jemand aus einem anderen Volk zu Jesus kommt. Und Petrus selber hat vorher eine dreifache Vision gebraucht, dass er überhaupt in dieses Haus gegangen ist. Aber Gottes Plan ist offensichtlich größer als das, was wir uns vorstellen manchmal. Und dann schickt er Paulus zur Missionsreise. Das sind längst keine Juden mehr, die hier wohnen in Kleinasien. Aber es ist der Vorgarten von Paulus. Das sind die Leute, die er kennt. Das ist die gleiche Mentalität. Mit denen kann er umgehen. Da hat der Paulus was vor. Das scheint ihm logisch, hier in diesem Land was zu tun. Und ausgerechnet, als er so voll mit Schwung dabei ist, da sagt Gottes Geist, stopp. Aber nicht stopp, weil Gott es nicht gefällt, was der Paulus hier tut. Oder stopp, weil Gott irgendwie diesen Eifer bremsen möchte des Paulus. Sondern im Gegenteil, stopp, weil Gott noch was viel Größeres vorhat. Was der Paulus sich gar nicht vorstellen könnte. Europa hat der gar nicht auf dem Radar gehabt, der Paulus. Der war zufrieden da in seinem kleinen Asien. Da hat es noch ein paar Städte übrig gehabt, wo noch rote Punkte waren auf der Karte. Und da hätte man wahrscheinlich so den Rest seines Lebens gut verbringen können, so langsam einen roten Punkt nach dem anderen zu eliminieren. Aber nein, sagt Gott, Paulus, ich habe viel mehr mit dir vor. Und das hat viel zu tun mit der dritten und wichtigen Feststellung über Mission. Mission heißt wörtlich Sendung. Mission heißt raus aus der Komfortzone. Raus aus dem, wo ich schon immer bin. Wo ich mich wohlfühle. Wo das halt so läuft und alles. Mission heißt sich packen lassen von Gott und sich senden lassen. Da, wo ich vielleicht gar nicht hin wollte. Da, wo ich mir es gar nicht vorstellen konnte, dass Gott mich da brauchen könnte. Da, wo ich gar nicht vorstellen konnte, was ich gar nicht auf meinem Radar hatte, dass Gott dort was tun könnte. Mission heißt raus aus der Komfortzone. Nicht, weil Gott irgendwie gerne Leute ärgert und sagt, der ist gerade viel zu bequem, dem müssen wir jetzt mal einen Tritt in den Hintern verpassen, oder? Sondern weil Gott noch größere Dinge vorhat, als ich das von meinem gemütlich überschaubaren Gebiet oft beurteilen kann. Und das heißt, ich muss mich neu fragen lassen, wo hört denn meine Komfortzone auf? Wo sind denn die Grenzen, die ich bis jetzt vielleicht gar nicht bereit war zu überschreiten? Und wisst ihr, dazu muss man oft gar nicht nach Brasilien reisen. Ich glaube, dass Gott für jeden einen ganz anderen Auftrag hat. Und ich glaube, dass er nicht jeden von uns nach Brasilien schicken wird, auch wenn es schön wäre, wenn er noch ein paar schickt, da hat es ja noch so rote Punkte. Bei manchen liegt die Linie für die Komfortzone, wo das aufhört, vielleicht schon an der Grenze meines Grundstücks zu dem des Nachbars. Je nachdem, was für Nachbarn du hast, ist das auch ganz verständlich. Und vielleicht heißt Mission für dich als allererstes Mal, dass Gott dich mal über deinen Gartenzaun drüber schickt. Also darfst du außen rumlaufen und durchs Gartentor gehen, ja? Aber raus aus diesem Bereich, wo du es dir noch vorstellen kannst. Ja, also das heißt dann nicht drauf warten, dass der Nachbar zu dir kommt, an der Haustür klingelt und fragt, könntest du mir mal was über Jesus erzählen? Da kannst du vermutlich noch lange warten drauf. Sondern Mission heißt, Gott sendet mich. Und Gott hat was Größeres vor, als ich es mir vorstellen kann. Und meine Frage heute sollte neu sein in dem Wissen, dass Gott jeden beauftragt damit. Dass Gott jeden sendet und dass das sein dringendstes und brennendstes Anliegen ist und dazu sendet er uns seinen Heiligen Geist. Meine Frage heute sollte neu sein, Herr, wohin willst du mich senden? Was hast du mit mir vor? Wohin treibt dein Heiliger Geist mich? Die gute Nachricht ist, dass dieser Heilige Geist immer mitgeht. Das ist eng verknüpft mit dem Missionsauftrag, wo Jesus gleich dazu sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber er möchte dich senden. Er ist auch hier bei dir, weißt? Du kannst auch natürlich auf diesem Stuhl sitzen bleiben, wenn er bequem ist. Und da wird Gott auch bei dir sein. Das hat er versprochen und er steht zu seinem Wort. Aber er wäre wahrscheinlich viel lieber bei dir dort, wo er dich hinsendet, wo er dich gebrauchen kann. wo das sich multipliziert, diese gute Nachricht. Und es wäre schön, wenn heute Morgen aus diesem Gottesdienst nicht nur die Teresa rausgeht, na, die ist jetzt gar nicht da, aber wenn nach diesem Gottesdienst nicht nur die Teresa mit dem Plan unterwegs ist, ich lasse mich von Gott senden, sondern wenn wir alle das wären, fragend unterwegs, Herr, wohin sendest du mich? Und dann unterwegs dorthin zu sagen, Herr, ich weiß, du gehst mit, ich lasse mich gebrauchen von dir. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt in der Zeit des Gebets gehen, wenn wir Lieder singen, wenn wir beten miteinander, lade ich dich ein, Gott genau diese Frage zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da für manchen noch eine richtig große Überraschung drin ist. Das war es von Paulus auch. Aber Gottes Überraschungen sind immer gute Überraschungen. Und ich freue mich drauf auf das, was passieren wird, wenn er mich sendet, wenn er dich sendet. Vielleicht ein ganzes Stück weiter, wie du es jetzt gedacht hast. Streck dich heute Morgen aus zu ihm. Frag wieder neu, Herr, was ist dein nächstes Ziel für mich? Wohin sendest du mich? Und dann lass dich senden durch seinen Heiligen Geist. Ich lade euch ein, dass ihr nach vorne kommt, dass wir ein paar Lieder miteinander singen und einfach eine Zeit vor dem Angesicht Gottes verbringen, in dieser Fragestellung auch.
Ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.
dich einladen, wenn du Gott auch jetzt persönlich Antwort geben möchtest, dann darfst du das gerne auch im Gebet tun.